Unsere Erde platzt aus allen Nähten. 7 Milliarden Menschen leben auf unserem Planeten. Viel zu viel. 1,5 Milliarden wären für alle Menschen und auch für die Ökologie unseres Planeten ideal. Die Überbevölkerung, da sind sich die Wissenschaftler einig, macht die Erde kaputt. Ist es also reine Unvernunft und purer Egoismus, wenn Eltern ein Kind in die Welt setzen? Das ist eine von vielen Fragen, die sich die zweifachen Eltern Svenja Flasspöhler und Florian Werner gestellt haben. Er ist Autor und Literaturwissenschaftler, sie ebenfalls Autorin, promovierte Philosophin und Chefredakteurin des Philosophiemagazins. Zur Welt kommen, Elternschaft als philosophisches Abenteuer, so heißt das Buch, das die beiden gemeinsam geschrieben haben. Svenja Flasspöhler ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Guten Tag.
Ist es nun purer Egoismus, heutzutage ein eigenes Kind in die Welt zu setzen, weil die Erde aus allen Nähten platzt?
Also zunächst einmal hat dieses Argument natürlich viel für sich. Man muss aber auch sehen, dass wenn man so argumentiert, man letzten Endes natürlich biopolitisch argumentiert. Also das würde ja letzten Endes dazu führen, dass man Menschen sagt, wie viele Kinder oder vielleicht, dass sie auch gar keine Kinder kriegen sollen. Das hat natürlich schon totalitäre Züge, würde man dies tun. Und es lässt natürlich auch vollkommen außer Acht, dass es einen Fortpflanzungswillen gibt des Menschen und dass das Leben auf dieser Welt äußerst trist wäre, wenn nicht sogar unmöglich, wenn sich die Menschheit dazu entschiede, sich nicht weiter fortzupflanzen.
Ja, so weit muss es ja nicht kommen, aber es gibt ja genug Kinder. Wir könnten ja auch welche adoptieren aus anderen Ländern, wo es mehr als genug Kinder gibt.
Sicher, das wäre das, was Peter Singer mit dem Begriff des effektiven Altruismus bezeichnet hat. Also kein Altruismus, der sich einfach nur darin gefällt, weil man irgendwie sein Gewissen beruhigt, sondern der wirklich effektiv wäre. Nichtsdestotrotz denke ich schon, dass es den Wunsch bei Menschen gibt, und das ist wahrscheinlich wirklich etwas Urbiologisches, das man nur sehr schwer aushebeln kann, dass man letzten Endes einen Willen hat, sich selbst aus dem eigenen Fleisch und Blut vorzupflanzen. Das hat natürlich eine hohe narzisstische Komponente. Die Frage ist aber, ob man diese egozentrische oder narzisstische Komponente komplett wegrationalisieren kann.
Besser wäre es aber, denn wenn wir immer nach unserer Biologie handeln würden, ja, das ginge ja auch nicht. Dann gäbe es männliche Triebe, die gar nicht mehr zu bremsen wären, wenn wir die nicht domestizieren würden. Müssten wir diesen Trieb nicht auch domestizieren?
Ja, das stimmt. Das ist ein gutes Argument. Sicherlich ist es so, dass wir nicht einfach nur nach unserer biologischen Triebhaftigkeit handeln können. Gleichwohl würde sich, wenn wir Ihrem Modell jetzt folgen, natürlich noch mal ganz wieder neue Fragen stellen. Also wie würde man das konkret regeln? Wie würde man denn entscheiden, welchen Eltern es erlaubt wird, sich fortzupflanzen und welche dann aber bitteschön nur noch adoptieren dürfen? Also da erzieht man ja im Grunde genommen eine neue Art von Grenze oder Riss eigentlich in die Bevölkerung ein, den man nur sehr schwer legitimieren kann.
Aber bei der Regelung könnten wir ja selbst für uns anfangen und selbst für uns sagen, ja, wir haben das erkannt, das ist unvernünftig, also kriegen wir keine Kinder, wir persönlich.
Das stimmt. Das steht ja auch jedem frei, das so zu tun. Ich glaube nur nicht, dass man es von oben verordnen kann.
War es also unvernünftig, dass Sie Kinder bekommen haben?
Das glaube ich nicht, weil man muss ja, finde ich, auch sehr klar sehen, dass wenn man Kinder bekommt, einen plötzlich wieder auf eine ganz andere Art und Weise die Zukunft interessiert. Die Tatsache, dass unsere Tochter und unser Sohn eine Zeit erleben werden, die ich nicht mehr erleben werde und eine Zeit erleben werden, von der heute gesagt wird, dass sie extrem ungemütlich sein kann aufgrund des Klimawandels. Und ungemütlich ist ein eigentlich ungehöriger Euphemismus für das, was uns da erwartet. Das bringt mich natürlich dazu, in meinem ganz konkreten und individuellen Leben meinen Lebensstil radikal zu hinterfragen.
Das heißt, dass wir auch deswegen vorsichtiger mit der Zukunft umgehen, weil wir selbst Kinder haben und deswegen jeden Tag darauf hingewiesen werden, dass wir auf dem Planeten aufpassen müssen?
Ja, das glaube ich schon. Und ich glaube, auch da spielt natürlich die Biologie eine Rolle. Ich glaube, man kann nicht negieren, dass uns die engsten Verwandten in gewisser Weise auch die Nächsten sind. Das ist natürlich wiederum, wenn man es gesamtgesellschaftlich nimmt, auch problematisch. Ja? Also weil wir natürlich die Fernstenliebe gerade in einer globalisierten Zeit eben nicht aus der Biologie herleiten können, sondern es ist eine Kulturleistung und eine individuelle Leistung. Nichtsdestotrotz, der positive Effekt davon, dann eben Kinder zu haben, heißt, dass ich mich um die Zukunft auf eine ganz, ganz andere Weise, denke ich, sorge, als wenn ich keine Kinder habe.
Also um die eigene Biologie kommen wir nicht so richtig drum zu, da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Jetzt gehen wir mal vor die Geburt Ihres ersten Kindes zurück. Fangen wir mit dem Risiko an, eine Partnerschaft einzugehen. Auch darüber schreiben Sie in Ihrem Buch, Sie erzählen davon sehr persönlich, von Ihrem Single-Leben zuvor, von der Freiheit und den Möglichkeiten der Ungebundenheit. Aber schon der Philosoph Søren Kierkegaard, den Sie in Ihrem Buch zitieren, sagte, die Ehe sei der höchste Ausdruck existenzieller Freiheit. Die Ehe, wie hat er das denn gemeint?
Ja, man muss dazu sagen, dass Kierkegaard selbst nie verheiratet war. Insofern hatte er gut reden. Aber er hat eigentlich verschiedene Stadien der Existenz unterschieden. Und das ästhetische Stadium der Existenz, das ist eben das des freien Hedonisten, der auswählt, der im Grunde die Option Vielfalt genießt, keine Beziehung auf Dauer eingeht. Und er sagt, das ist eigentlich eine Sackgasse, das läuft sich tot. Während derjenige, der in das ethische Stadium einsteigt, also in das Stadium der Verantwortung, Bindungen eingeht und dabei aber im Grunde viel mehr bei sich selbst ist. Also er sagt, dass dieses ethische Stadium voraussetzt, dass ich ein klares Verhältnis auch zu meinem eigenen Selbst habe und eben innerhalb dieser ethischen Bindungen, die ich da eingehe, eine ganz andere Form und eine höhere Form der Freiheit leben kann.
Und das erleben Sie auch so?
Es ist natürlich hochambivalent und davon handelt auch dieses Buch. Es ist ja alles überhaupt nicht spannungsfrei und es ergibt sich auch gerade in festen Bindungen überhaupt nichts einfach organisch. Also da muss man sich eben komplett verabschieden von biologischen Mustern oder irgendwelchen vorgezeichneten Wegen oder Strukturen, sondern das ist eine extreme Leistung, das hinzubekommen, das Gleichgewicht, auch das familiäre Gleichgewicht hinzubekommen. Gerade dann natürlich, wenn Kinder ins Spiel kommen, wenn ein Dritter ins Spiel kommt, der die ganze Partnerschaft nochmal fundamental transformiert. Und das erfordert ein hohes Maß ständiger Reflexion.
In dem Buch geht es auch natürlich um die Biologie der Frau und die des Mannes. Die Postfeministinnen, die feiern die Befreiung von jeglicher biologischer Zuordnung. Das Großziehen der Kinder können auch andere übernehmen, nicht unbedingt die Mutter. In ihrem Buch kommen ihnen da als Mutter Zweifel auf, obwohl sie lange diesen Theorien der Postfeministinnen gefolgt sind.
Ja, ich habe tatsächlich mit großer Begeisterung in den 90er Jahren Judith Butler gelesen, die eben davon ausgeht, dass nicht nur das soziale Geschlecht, sondern auch das biologische Geschlecht konstruiert ist. Und ich habe auch mit Begeisterung Elisabeth Badinter gelesen, eine französische Philosophin, die sagt, dass die Mutterliebe eigentlich ein historisches Konstrukt ist. Und da kommen mir tatsächlich Zweifel. Also zum einen, weil eben die Erfahrung, schwanger zu werden, die Leiblichkeit auf eine so auch dramatische Weise spürbar werden lässt, dass wir einfach sehr deutlich merken, es gibt da einen Körper, es gibt auch eine Unverfügbarkeit des Leibes, der ich in gewisser Weise schlichtweg auch ausgesetzt bin. Da passiert etwas mit mir und auch während der Geburt, das ist eine Dimension auch des Pathischen, was wir ja heute gar nicht mehr so gewohnt sind. Wir sind gewohnt, uns als selbstbestimmt und aktiv zu begreifen. Und plötzlich widerfährt meinem Körper da etwas und das ist eine völlig neue Art der Selbsterfahrung.
Und wir geben ganz schön viel Kontrolle ab. Also wenn wir es lieben, unser Leben zu kontrollieren und selbst zu bestimmen, dann geht das mit einem Kind auf einmal gar nicht mehr.
Das ist absolut richtig. Was ich aber noch mal sagen wollte zur Selbstbestimmung, das ist ja auch in sich wiederum äußerst dialektisch oder zweischneidig, weil wir können natürlich auch sagen, um noch mal auf die Bindung zurückzukommen, dass wir heute so frei sind wie nie zuvor. Ja? Wir können uns binden, wir können uns wieder lösen, wir können nach einem noch besseren Partner schauen, wir können sozusagen unsere Partnerschaften selber durch andere Wahl ständig optimieren und so weiter. Aber da merken wir auch, dass in dieser Selbstbestimmtheit und in der Wahl wiederum auch eine Qual liegt und wiederum auch eine Unfreiheit liegt, weil ich natürlich ständig in diesem Optimierungswillen gefangen bin und eigentlich nie wirklich mal zur Ruhe komme. Ne? Und da kann man natürlich schon dann eben umgekehrt sagen, dass in der Bindung auch eine große Form der Gelassenheit ruht. Ja, dass man einfach mal sagt, so, hier bin ich jetzt und jetzt entfalte ich mich vielleicht einfach in anderen Feldern.
Und man könnte es auch sehen, dass so ein Kind einen an die Hand nimmt, denn man muss sich nicht jeden Tag fragen, warum stehe ich heute Morgen auf, weil das Kind beantwortet die Frage für einen. Und wenn man durch die Stadt geht und das kleine Kind an der Hand hat, dann weiß man, wofür man da ist, oder?
Das stimmt, absolut richtig. Also das Kind ist ein ungeheurer Sinngenerator, was aber auch, finde ich, eine andere Seite hat, weil diese ständige Produktion von Sinn und diese Entlastung dann eben auch von der Suche nach Sinn kann einen auch in einer falschen, sagen wir mal, Gewissheit wiegen. Ja, also irgendwann gehen die Kinder eben auch aus dem Haus und dann sind sie nicht mehr da und dann muss man sich irgendwas anderes suchen. Und das erleben wir natürlich auch oft, dass gerade Frauen sich da in einer zu großen Sicherheit wiegen, sich zu sehr entlastet fühlen eben durch Kinder und eigentlich sich nicht mehr fragen, was jenseits dessen denn möglicherweise auch noch reizvoll wäre.
Sie setzen sich als Elternpaar auch damit auseinander, dass Sie als Mutter der Kinder automatisch immer mehr Macht haben, wenn das Kind sehr klein ist, weil das Kind anders auf sie angewiesen ist als auf den Mann, wenn es zum Beispiel gestillt werden muss. Wie sind Sie denn mit dieser Macht umgegangen?
Ja, das ist eine ganz interessante Erfahrung, die uns auch nochmal anders auf die Gegenwart blicken lässt, weil wir ja gemeinhin, Stichwort MeToo natürlich auch, die Frau eher als Opfer wahrnehmen, als schwach wahrnehmen, als unterdrückt wahrnehmen. Meine Erfahrung als Mutter ist aber, dass da etwas ganz anderes aufscheint, weil man eben diese leibliche Dominanz hat. Und es gibt, finde ich, da einen falschen feministischen Impuls, der genau diese leibliche Macht nicht richtig sieht, sondern eigentlich nur sieht, so, und jetzt sind wir endlich dran. Und das zeigt sich, finde ich, ganz besonders in der Namensfrage. Ja, wir können ja heute unseren Nachnamen frei wählen. Wir müssen nicht mehr so heißen wie der Ehemann. Ein Glück ist das so. Und auch mein Mann und ich heißen eben unterschiedlich. Und dann war natürlich die Frage, wie heißt denn jetzt das Kind mit Nachnamen? Und mein Mann und ich, wir haben beide gesagt, jetzt Schluss mit dieser patriarchalen Geste. Das Kind heißt jetzt wie die Mutter, also wie ich. Jetzt sind endlich mal die Frauen dran. Und ich habe dann aber gemerkt, dass diese Inanspruchnahme des Rechts eigentlich meine Macht noch größer werden lässt, weil zu der unhinterfragbaren leiblichen Verbindung zum Kind. Interessanterweise ist ja tatsächlich die Mutterschaft im Gegensatz zur Vaterschaft unbezweifelbar. Es ist einfach vollkommen klar, es ist mein Kind, ich habe es in mir getragen, ich habe es gestillt, ich habe es geboren. Zusätzlich zu dieser leiblichen Dominanz kommt plötzlich dann eben auch noch die symbolische Verbindung. Also das Kind heißt so wie ich, Flasspöhler, und mein Mann ist eigentlich so eine Art, man könnte fast sagen, Randfigur. Ja, die so ein bisschen so um das Zentralgestirn Mutter und Kind kreist. Und dieses Ungleichgewicht auszutarieren, auszubalancieren, das finde ich, ist auch wiederum eine hohe Leistung, die bei uns dann tatsächlich dazu geführt hat, dass ich irgendwann gesagt habe, nein, das ist eigentlich eine falsche Entscheidung gewesen. Ich finde es eigentlich besser, wenn du deinen Namen weitergibst, jetzt gar nicht aus einem patriarchalen Gestus heraus, sondern einfach, ich überlasse es dir, wie so eine Gabe. Du darfst jetzt deinen Namen, diesen Kindern geben, also das ist der Familienname, und da bricht mir überhaupt kein Zacken aus der Krone.
Also da haben dann plötzlich wieder ganz uralte Traditionen einen Sinn, denn früher hat man es ja immer so gemacht. Ist es nicht wichtig, dass man ganz bewusst auch darüber nachdenkt, damit umgeht, dass die Macht der Frau da eben größer ist, wenn das Kind ganz klein ist? Denn was ja häufig passiert, dass der Mann irgendwann sich rächt und einfach abhaut, weil ihm das zu viel wird. Das kommt ja häufig vor, dass der Mann im ersten, zweiten Lebensjahr des Kindes einfach der Frau und dem Kind den Rücken kehrt, oder?
Ja, absolut. Die große Kunst besteht eben darin, alle einzubinden, alle wirklich einzubinden in dieses familiäre Dreieck, oder vielleicht wird es dann ja irgendwann auch ein Viereck oder ein Fünfeck. Und ich glaube, die Gefahr, dass man eine Figur nicht wirklich schafft, in dieses Bündnis hineinzuziehen, das führt natürlich zu Trennung, wobei es gibt natürlich auch ganz andere Gründe dafür, dass Männer ihre Familie verlassen. Vielleicht wird es ihnen auch einfach wirklich schlicht zu viel, vielleicht sind sie auch bindungsunfähig. Das gibt es alles. Übrigens, da finde ich auch nochmal interessant, dass natürlich ein ungleich größeres Sakrileg, eine ungleich größere Überschreitung ist, wenn die Frau geht und wenn die Frau die Familie verlässt und die Kinder bei dem Mann lässt und weggeht. Also da merken wir auch noch, wie tief wir wirklich in ganz, ganz alten patriarchalen Denkmustern stecken.
Solange Kinder geboren werden, ja gerade weil Kinder geboren werden, kann unsere Welt nicht zu Ende gehen. Hannah Arendt hat das gesagt. Der Anfang siegt über das Ende, das Alpha über das Omega, die Schöpfung über den Weltuntergang. Das ist die innerweltliche Imitation der göttlichen Welterschaffung. Diese theologischen Gedanken finden sich auch in ihrem Buch. Klingt eigentlich schlüssig und sehr tröstlich, oder?
Ja, ich finde an Hannah Arendt sehr faszinierend, dass sie wirklich vom Anfang her philosophiert. Der Anfang, die Geburt, ist eigentlich für Hannah Arendt der Kern ihres Philosophierens. Während ja für ihren zeitweise Geliebten, für Martin Heidegger, das Ende ausschlaggebend war. Also für Heidegger war immer das Vorlaufen zum Tode wichtig. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass Heidegger eben auch ein Denker der Einsamkeit war. Also er hat eigentlich immer den Menschen als Einzelnen gedacht, der sich in dieser Hineingeworfenheit ins Nichts findet. So kann man das vielleicht mal zusammenfassen, oder zu seiner Eigentlichkeit kommt. Und Hannah Arendt war eine Denkerin der Beziehung und der Öffentlichkeit und der Pluralität. Und das ist einfach eine ganz andere Form des in die Welt gestellt Seins oder auch der Weltbeziehung. Und das hat mir tatsächlich sehr gefallen, dass sie auch dieses Bild der Natalität so stark macht. Das haben wir natürlich in unserem Buch auch aufgegriffen und auch fruchtbar gemacht, dass es in der Philosophie, und das fällt tatsächlich auf, sehr, sehr viele eigentlich Geburtsmetaphern auch gibt. Bei Sokrates kennen wir natürlich die Hebammenkunst, die Mäeutik. So wurde ja seine Art des dialektischen Denkens beschrieben. Spannend fanden wir, dass aber gerade wenn männliche Philosophen sich dieser Geburtsmetaphern bemächtigen, sie das eigentlich ja tun, um ihr eigenes Denken zu beschreiben. Also eigentlich kann man das natürlich auch auf so ein gebärdend runterbrechen. Aber was dann natürlich immer mitschwang, war, ja, ja, man kann das schon als Metapher nehmen, aber der Vorgang an sich des Kinderhabens und der Geburt, das ist alles komplett ungeistig, das ist irgendwie unphilosophisch. Und wir wollen das eigentlich mit unserem Buch umdrehen und sagen, nein, es lohnt sich, sich das genau anzusehen und es wohnt Geist darin.
Und das sprechen Sie auch an, indem Sie auf rituelle und symbolische Handlungen anspielen, gerade bei der Geburt, das Zertrennen der Nabelschnur, das ja viel mehr ist, als eine Schere nehmen und ein kleines Bänzel durchzuschneiden. Sie zitieren sogar die Eucharistie als Beispiel und schreiben, Backoblaten essen und Wein trinken kann jeder. Im Zentrum steht die Symbolhaftigkeit der Handlung, ihr Verweischarakter. Und das besonders bei der Geburt, bei Sterbefällen natürlich auch, das sind die Extremsituationen, sind wir doch sehr bedürftig. Da sind Rituale ein sehr guter Trost, oder?
Ja, das denke ich schon. Ich glaube sowieso, dass Rituale für den modernen Menschen eine extrem wichtige Bedeutung haben. Also gerade in Zeiten der Entgrenzung ist es natürlich wichtig, sich zu rahmen durch ritualisiertes Handeln auch. Aber worauf Ihre Frage ja auch anspielt, ist einfach auch die Metaphysik, die da drin steckt. Und natürlich steckt in dem Vorgang des Zeugens und der Fruchtbarkeit und des Gebärens Metaphysik. Also nicht in dem Sinne, dass man es nicht biologisch erklären könnte, aber es bringt uns zum Staunen. Es kommt einem innerweltlichen Wunder gleich. Man denkt ja immer, Wunder, das ist immer irgendwas Überirdisches, aber es gibt ja auch innerweltliche Wunder. Und jeder, der bei der Geburt dabei war, ob als Mutter oder als Vater, wird diesen Vorgang als ein Wunder erleben. Und überhaupt die Tatsache, dass ein Menschenwesen aus einem anderen Menschenwesen oder aus zwei anderen Wesen entstehen kann. Ich glaube, niemand kann sich dieser Verzauberung entziehen.
Metaphysik, manchmal klingt auch ein bisschen Theologie an und allein der Buchtitel Zur Welt kommen, der hat ja fast schon was Jesuanisches.
Ja, das Zur Welt kommen ist natürlich sehr doppeldeutig gemeint. Es kommt jemand zur Welt. Daran liegt schon die Doppeldeutigkeit, nicht nur das Kind, sondern auch man selbst als Eltern kommt noch einmal zur Welt, auf eine ganz andere Weise zur Welt, wenn plötzlich ein Kind da ist. Es bringt uns ja auch zurück zu Urelementen. Also es erdet ungemein. Es ist eine ungeheure Realitätssättigung natürlich auch darin. Und es ist schon ein komplett anderes Welt- und Selbstverhältnis, was dann daraus auch hervorgeht.
Sie sagen das auch in Ihrem Buch, wenn Eltern Kinder auf die Welt bringen, werden sie selbst auch neu geboren. Das ist das, was Sie gerade formuliert haben. Eltern erleben das und dann müssen sich Eltern irgendwann von ihren Kindern auch wieder lösen, sich trennen, sie in das Leben entlassen. Kann das denn überhaupt gelingen? Denn die angeborene Elternsorge, die hört doch niemals auf, oder?
Das stimmt. Also die Kinder bleiben immer die Kinder. Also eigentlich kann man sagen, dass die Beziehung zu den eigenen Kindern die eigentlich letzte unhintergehbare Konstante des modernen Menschen ist. Also ich kann mich trennen von meinem Mann, ich kann mein Geschlecht verändern, ich kann meinen Beruf wechseln, ich kann auswandern. Aber meine Kinder bleiben immer meine Kinder. Ich werde mich nie aus dieser Verbindung lösen können. Und das hat natürlich auch was Beängstigendes vielleicht, ja? Dass da etwas ist, was uns wirklich hält. Aber es hat auch etwas ungeheuer Beruhigendes. Aber was auch interessant ist, dieses Aufhören, der Entschluss, einfach jetzt keine weiteren Kinder mehr zu zeugen, das ist zumindest uns auch schwer gefallen. Also unser Leben ist nicht so eingerichtet, dass wir mit einem dritten Kind jetzt noch gut klargekommen wären. Das wäre einfach eine zu hohe Komplexität gewesen. Aber es ist ja so eine Form von Sucht auch. Also so diese Vorstellung, nochmal so ein kleines Wesen zu haben, in den Armen zu halten. Aber da kommt eigentlich eine Aufgabe hinein, die der koreanische Philosoph Byung-Chul Han sehr schön beschrieben hat. Der hat nämlich gesagt, es fällt dem modernen Menschen schwer zu schließen. Die Option nicht immer offen zu halten und immer noch mehr zu wollen und diesem Yes, I can zu gehorchen, sondern an einem bestimmten Punkt auch wie die Augen schließen, wenn man abends ins Bett geht. So, es reicht jetzt. Jetzt gehe ich mal schlafen. Das zu lernen, das ist auch nicht immer ganz einfach.
Und dann irgendwann haben Sie wieder klitzekleine Babys im Arm, wenn Sie Oma und Opa sind. Dann können Sie das nächste Buch schreiben, oder?
Naja, also das werden wir sehen. Es ist ja immer so die Frage, was kann man von seinen eigenen Kindern erwarten? Und da vertreten wir auch in dem Buch ganz klar die These, unsere Kinder haben nicht darum gebeten, geboren zu werden, sondern wir haben uns entschieden, Kinder zu wollen. Insofern denke ich, sollte die Erwartungshaltung an die eigenen Kinder sehr, sehr niedrig sein. Ich glaube, dass wir im Grunde genommen philosophisch gesehen gar nichts erwarten können, weil die Kinder selber gar nicht auf der Welt sein wollten. Das, was das höchste Ziel sein kann, ist, dass die Kinder glücklich werden auf dieser Welt. Aber ich würde eigentlich denken, man sollte sie freilassen.
Vielen Dank, Svenja Flasspöhler. Auch Erwachsene werden, indem sie Kinder bekommen, neu geboren. zur Welt kommen. Elternschaft als philosophisches Abenteuer, so heißt das Buch von Florian Werner und Svenja Flasspöhler. Ein Buch über das Glück und die Herausforderung, Eltern zu sein. Zur Welt kommen, so heißt es. Es ist im Blessing Verlag erschienen, hat 222 Seiten, kostet 18 Euro. Vielen Dank.
Gerne.